Wer betet, wendet sich an Gott. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise geschehen. Mit eigenen Worten oder mit den Worten bekannter Gebete wie dem Vater Unser. Anlässe und Gründe für persönliche Gebete gibt es viele. Man kann Fürbittengebete für Kranke sprechen oder Dankgebete für all das Schöne in der Welt. Wir können beim Beten die Hände aneinanderlegen oder falten. Wir können sitzen oder knien. Herr Kratschmann, was kann uns Menschen noch dabei helfen, mit Gott in Verbindung zu treten? Und warum sind gewisse Hilfsmittel nicht zu unterschätzen?
Vielleicht ist gerade diese Frage jetzt ein Ort, wo ich einfließen lassen kann, dass hier ein Halbblinder von den Farben redet. Was meint das in Bezug auf das Beten? Ich habe natürlich gewisse eigene Gebetserfahrungen im Laufe meines Lebens zusammengetragen, habe aber auch unheimlich viele Bücher gelesen, Erfahrungsberichte anderer glaubensstarker Männer und Frauen, die hier jetzt mit einfließen. Da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Jeder Mensch hat so seine persönliche Geschichte mit Gott, seinen persönlichen Weg mit Gott, seinen Gebetsweg. Aber es sind natürlich auch jetzt Dinge da, die ich von anderen übernehme, weil sie sich bewährt haben. Haben wir gerade schon gesagt, so dieses Falten der Hände. So ganz wichtiger Sammlungspunkt im Grunde genommen. Wenn man es denn auch so bewusst innerlich etwas mitvollziehen mag und kann. Was drücken wir damit aus? Ich möchte es jetzt nur ganz kurz ein bisschen anstimmen. Es sind so diese unterschiedlichen Seiten in mir, die immer wieder zum Vorschein kommen und die ich im Gebet zusammenbringen möchte. Ich möchte in Balance kommen mit meinem Leben. Ich möchte mich spüren. Ich möchte nicht unpersönlich beten, irgendwelche Gebete heruntersagen, irgendeine Vorschrift erfüllen. Es geht um eine persönliche Beziehung. Und da muss ich selber zuerst einmal präsent sein, mich spüren. Für mich ist ja immer so ein Punkt, wo man sich spüren kann, wenn man zum Beispiel eine Kirche betritt und dort ins Weihwasser eintaucht. Das ist natürlich in Corona-Zeiten nochmal eine ganz eigene Bedeutung und deshalb weggefallen ist. Aber es ist ein sehr schönes Zeichen. Ich sage Ihnen auch, wie es ich für mich persönlich bedenke. Es ist doch in aller Regel etwas frisches Wasser. Mensch, wach auf, wie lebst du denn? Das ist schon so ein erster Auftakt, um mich auch zu erinnern, ich als Mensch, was ist da eigentlich bei mir da? Also es geht nicht darum, irgendwelche Formeln aufzusagen, irgendwelche Konstruktionen und Strukturen abzubeten, sondern zuerst einmal ich selber ganz präsent sein oder zumindest so präsent zu sein, wie es mir jetzt gerade im Moment möglich ist. Wenn wir beim Händefalten vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen weitergehen, die Finger sind dann ausgerichtet auf Gott hin. Diese Ausrichtung, die macht auch etwas mit meinem Denken, so hoffe ich. Also es ist nicht nur eine persönliche Nabelschau oder ein persönliches Reflektieren meines Lebens, mich sortieren, sondern im Lichte Gottes sortiere ich mich. Das ist für mich so eine wichtige Grundhaltung, die hier beim Beten eine Rolle spielt. Dann, ich versuche natürlich in diesem Ausrichten, mich wieder ganz neu auf Gott hinzuwenden, auch zu schauen, wo ich vielleicht für Gottes Stimme taub oder mich taub gestellt habe. Sie merken schon, ich könnte jetzt den ganzen Ablauf eines Gottesdienstes runtervollziehen, so wie wir in der Eucharistiefeier alle Teile nacheinander haben, so kann man im Grunde genommen alle Schritte des Betens auch durchbuchstabieren. Aber die wesentlichen Dinge habe ich jetzt genannt, mich selber einfinden, mich sammeln, mich spüren, aber auf Gott hin mich ausrichtend, alles das, was mich trennt von Gott, um wirklich, ja, auch in Dankbarkeit das anzunehmen, was da ist, mich bereit zu erklären, auf seine Stimme zu hören. Und das heißt jetzt nicht zu hören, sondern auch zu gehorchen und das dann in die Tat umzusetzen. Ein Gebet, das mich nicht verändert und das mich nicht auch zumindest innerlich aktiv ins Nachdenken neu führt. So beten würde ich einfach auch nochmal kritisch betrachten wollen. Ich glaube, das sind so Grundpfeiler, die bei jedem Beten notwendig sind.
Viele sagen ja, um zu beten, brauche ich keinen Gottesdienst. Ich gehe in den Wald, da bete ich, da habe ich meine Ruhe. Ich bete lieber allein. Hat ein gemeinsames Beten für ein Anliegen, das mehrere betrifft, vielleicht für den Frieden in der Welt, hat es nicht mehr Erfolgsaussichten, wenn man sich zusammentut?
Natürlich, wir sind alle vom Leistungsdenken her geprägt und wenn viele Menschen gemeinsam in einer Sache beten und wenn die Mehrheit es womöglich ist, dann ist demokratisch und da muss es ja doch sitzen. Ich glaube aber, dass das jetzt von der Spur her nicht das rechte Verständnis beim Beten ist. Ich bringe ein Beispiel aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe mal eine Rückenschule über die Krankenkasse bezahlt bekommen und dort mussten wir solche Figuren machen, auf einem Bein stehen und hier in einer besonderen Weise uns verhalten. Ich habe gemerkt, es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis es mir gelungen ist, so in Balance zu kommen, mich aufzurichten, so diese Ausrichtung, die innere und die äußere Ausrichtung zu finden. Das war gar nicht so einfach. Das musste ich ganz einfach einüben, langsam. Man kann diese gleiche Übung, das mit dem auf einem Bein stehen, dann auch mit einem zweiten Partner machen. Wenn das jemand ist, mit dem ich sehr vertraut bin, dem ich vertrauen kann, den ich gut kenne, dann ist diese eine Übung, das auf dem einen Bein stehen, damit natürlich sehr viel leichter, weil man ja zu zweit auf einem Bein stehen muss, das Vertrauen aufbringen und dann kann es hier eine echte Bereicherung sein. Man kann die gleiche Übung auch machen im Kreis und dabei wird die gleiche Übung auf einmal wahnsinnig stabil. Für mich ist es ein Bild. Ich denke, Beten hat etwas mit mir und meiner Beziehung zu Gott zu tun. Gerade für Ehepaare kann es unheimlich bereichernd sein, wenn sie miteinander beten. Das ist für mich so eine Einflugschneise Gottes auch für Ehepaare zum Beispiel. Weil man hier in einer ganz besonderen Ausrichtung Gestimmtheit letztendlich landet. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, miteinander bestärkt im Gebet auch diese Gemeinschaftserfahrung zu machen. So würde ich meinen, es ist immer ein Zueinander zwischen dem persönlichen Beten und dem, was man dann auch liturgisches Beten nennt, dieses Beten in Gemeinschaft. Das ist eine gegenseitige Bereicherung. Ich glaube, man kann nicht nur in Gemeinschaft beten, man sollte aber auch nicht nur in Einsamkeit. Die Wüstenväter, könnte man sagen, waren ja im Grunde genommen Menschen, die in Einsamkeit sind, aber unter Umständen sehr wenige, die dieses besondere Charisma haben, beziehungsweise haben die sich ja zum Teil dann auch zusammengeschlossen, die wir hören und lesen können. Also von daher, dieses Nebeneinander dieser unterschiedlichen Gebetsformen, denke ich, ist eine große Hilfestellung und nicht ein gegenseitiges Abwerten.
Also kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch.
Genau.
Gut. Beim Blick in die Kirchengeschichte zeigt sich, dass Beten viel mit Tradition zu tun hat. Warum ist das so? Warum ist das Beten so traditionell, so ritualisiert?
Ich glaube, alle Menschen erleben immer wieder auch Momente, wo ihnen die Worte fehlen, wo sie zwar die Sehnsucht haben, mit Gott in Verbindung zu kommen, aber ihnen die Wege dazu fehlen. Und dann solche Traditionen zu haben, solche Rituale zu haben, ist eine ganz, ganz große Hilfe bei diesem Beten. Und deshalb hat sich's halt unheimlich bewährt, auf diese schon überlieferten Dinge zurückzugreifen. Ich denke, es sollten auch bei unserem Beten immer eine ganz wichtige Rolle spielen. Allerdings muss auch die tatsächliche, die authentische Ausdrucksweise meines Herzens immer wieder zum Tragen kommen können. Also Rituale, ja. Ganz, ganz wichtig, aber auch die Freiheit, dass hier die persönliche, die momentane Situation zum Tragen kommt. Auch bei jedem Gottesdienst ist es ja eigentlich so, dass wir ganz klare Abläufe haben, liturgisch bis in die Rubriken hinein durchbuchstabiert und trotzdem, sei es jetzt bei der Auslegung in der Predigt oder bei dem Fürbitten, hier Möglichkeiten, um die ganz konkrete Situation des Tages jetzt mit hineinzunehmen. Also auch hier wieder so ein Zueinander der Rituale mit dieser Offenheit hin auf das, was momentan da ist. Vielleicht ist das sogar das besonders Fruchtbare, dass in diesen Rahmen dann sehr viel aufbrechen kann. Das geht bis hinein in die Gebetszeiten. Wenn ich so gewisse Zeiten des Tages reserviert habe für das Gebet, dann wird sich so auch mein Wachsein, mein Bewusstsein darauf hin stärken. Sei es jetzt, dass ich so über den Tag verteilt meine Gebetszeiten habe, Morgengebet, Tischgebet, Abendgebet, dass aber unter Umständen da auch besondere Vorlieben da sein können. Man sagt so, in der ersten Lebenshälfte, wenn man noch in Saft und Kraft lebt, da ist man abends noch gar nicht oft so müde, da ist man sogar noch bewusst in der Lage, auch diesen Tag entsprechend zu reflektieren, was war heute schön, was war heute nicht so schön, was kommt morgen auf mich zu, wie kann ich das jetzt vertrauensvoll in die Hand Gottes hineinlegen. Manche Menschen sagen aber in der zweiten Lebenshälfte, dass ihnen da oft abends sogar die Kraft und die Aufmerksamkeit fehlt. Aber wenn man dann unter Umständen eben, weil man dann schon früher ins Bett geht, ja dann früher aufwachen kann und da dann vielleicht besonders viel Aufmerksamkeit hat, kann hier dann also eine Betrachtung des Tages auch am Morgen passieren. Also ich denke, dass hier auch so diese Umstände des Lebens dazu verhelfen, dass wir aus solchen Ritualen heraus, die mit denen auch dann entsprechend souverän umgehen, nach unseren Möglichkeiten, Fähigkeiten hier die dann auch abwandeln, sodass hier ein immer intensiveres Gebetsleben möglich wird.